Frankreich ist raus, Spanien der erste Finalist der Fußball-Weltmeisterschaft 2026. Damit herzlich willkommen und hallo zu einer neuen Ausgabe des NTV Sport Podcast. Mein Name ist Tobias Nordmann. Wir vertreten heute Kevin Schulte. Mit wir ist mein Kollege Stefan Ösfeld gemeint. Hallo Stefan.
Hallo Tobias, wie geht's dir denn?
Darf auch weiter Tobi zu mir sagen? Ich habe nur gedacht, es ist seriös, wenn ich mich mit meinem richtigen Namen vorstelle.
Stimmt, aber jetzt bleiben wir auch dabei, Tobi. Ich bin zurück in Deutschland, sitze jetzt nicht mehr im Ausland, deswegen ist es sehr spät, habe die WM verlassen und das erste Spiel, was ich jetzt in Deutschland gesehen habe, spannend.
Und du bist total ernüchtert und froh, dass du nicht mal bei der Weltmeisterschaft dabei bist.
Ja, wie die Franzosen habe ich mich da festgerannt, habe mich niederpressen lassen und bin ausgeschieden. Nee, ganz im Ernst, das Spiel heute war überraschend, ne? Also wir haben hier ein Spiel, Spanien schlägt Frankreich mit 2:0 und am Ende fragt man sich, wieso nicht 4:0?
Absolut. Darüber wollen wir reden, wie es dazu kommen konnte und was das vielleicht für das Finale bedeutet und wer ein möglicher Finalgegner ist. So, Stefan, du hast gerade schon angesprochen, 2-0, Spanien ist weiter. Ein frühes Tor, eine dumme Aktion der Franzosen. Lucas Digne unaufmerksam haut Lamine Yamal ordentlich vor die Hüfte. Klarer Elfmeter in deiner Sicht schon, oder? Unstrittig.
Das ist unfassbar. Das ist mit einer der dümmsten Aktionen. Wir neigen ja immer dazu, alles ein bisschen zu überzeichnen. Könnte man tatsächlich sagen, das dümmste Foul der WM-Geschichte. Da kommt ein Ball und er will den ja eigentlich auch nur wegspielen und sieht dann aus dem Augenwinkel, sieht er ja dann auch noch am Ende der Dinge den Yamal, kann aber nichts mehr machen, weil er seinen Fuß schon hoch hat, trifft ihn dann so ein bisschen so an der Hüfte, würde man sagen, wahrscheinlich, ne?
Ja, bisschen ins
Yamal
Eck.
spielt den Ball vorher so ein bisschen mit dem Oberarm, gibt da noch ein bisschen Ärger. Sie wollen den Strafschuss nicht wahrhaben, aber man sieht Dinge ja dann schon an. Er würde am liebsten im Boden versinken, weil in der, was, achten Minute eines Halbfinals sollte man vielleicht nicht so einen Fehler machen.
Aber was mir aufgefallen ist oder was mich total irritiert hat, also wir haben ja
20.
vorhin,
Minute, muss ich kurz
ja.
nochmal korrigieren.
Wir haben uns ja vor dem Podcast auch schon drüber unterhalten. Das war jetzt das erste Spiel der Franzosen und der Spanier, was du quasi in voller Länge gesehen hast, wenn ich das richtig verstanden habe. Was mich total gewundert hat, so souverän, wie die Franzosen bislang durch dieses Turnier gerauscht sind, wie unglaublich nervös und einfach nicht bereit die waren. Das war ja schon das zweite oder dritte wirklich dumme Foul. Also war ja vorher diesen Freistoß, den es schon, weiß nicht, war das die 8. Minute vielleicht oder die 10. Minute, den es gab, den sie ja dann doch relativ kläglich vergeben haben.
Genau, es gab ja
Also,
dieses Foul von Rabiot relativ früh. Rabiot sieht dann auch gelb,
genau.
nimmt dann schon die gelbe Karte mit. Ja, die waren halt echt wirklich nicht bereit, ne? Da haben sich am Anfang haben sie noch zwei Aktionen gehabt. Schnelles Umschaltspiel, 5. Minute einmal über den Flügel. Pedro Porro Perro war da dann auch nicht mehr so richtig da. Ne? Kamen sie einmal links über den Flügel. In der 16. Minute hatten wir dann noch mal die Situation, als Dembele den Ball tief rechts holt, lang links rausspielt auf Mbappé und Unai Simon, der Torhüter der Spanier, ja wirklich relativ weit vom Tor steht. Aber der erste Kontakt von Mbappé ist halt nicht so gut und dann wird er gleich von drei, vier Spaniern umzingelt. Hätte da, war, stand er so halb links, vielleicht 35 Meter vom Tor, im ersten Kontakt hätte er ins leere Tor schießen können, hat er nicht gemacht. Für eine Sekunde stand quasi Frankreich da die Welt offen und dann war es wieder, war alles zu. Die haben ja auch dann so, weiß nicht, haben komisch verteidigt, ne? Haben so 4-2-3 verteidigt. Mbappé stand vorne hoch die ganze Zeit, hat sich eigentlich kaum beteiligt. Und Spanien hat die relativ tief einfach reingedrückt in die eigene Hälfte.
Ja, es ist halt irgendwie, das spanische Spiel ist ja so eine Mischung aus Faszination und Ablehnung, Abscheu. Also es ist ja wirklich maximal zermürbend, was sie spielen, aber es ist natürlich auch unfassbar brillant, wie sie die Bälle annehmen, wie sie sich weiterdrehen, wie sie sich aufdrehen, wie sie das Spiel verlagern können, wie sie das Spiel im Mittelfeld komplett dominiert haben. Also das ist ja vorhin auch schon einmal, oder beziehungsweise wir haben ja während des Spiels auch ein bisschen hin und her geschrieben, das ist ja, glaube ich, auch schon angemerkt. Rodri und Fabian, wie die das Mittelfeld einfach komplett zugestellt haben und wie die Rabiot, Koundé, nee, nicht Koundé,
Der kam ja dann, ja.
Koné und Tchouaméni, die hatten ja nun gar keinen Zugriff und das war sicherlich auch einer der Schlüssel, ne? Also Franzosen gar kein Tempospiel, gar keine Tiefenläufe, gar keine Hoheit im Mittelfeld, im Prinzip eigentlich gar keine Idee und was ja eine Möglichkeit gewesen wäre, ist vielleicht mal mit hohen Bällen zu versuchen. Aber dann hättest du natürlich auch anders aufstellen oder anders wechseln müssen. Hat Deschamps vielleicht auch am Ende bisschen falsch eingeschätzt, bisschen falsch gecoacht. Weiß nicht, wie siehst du es?
Ja, also ich bin tatsächlich einfach unfassbar fasziniert von diesem Mittelfeld, von dem defensiven Mittelfeld. Wenn du da Rodri hast und dann Fabian Ruiz, der ja so ein bisschen immer ja, unterm Radar läuft, ne? Auch bei PSG läuft er immer unterm Radar, aber ein unfassbar eleganter Spieler, einer, der gute, tiefe Pässe spielen kann, der durch sein Stellungsspiel kaum Zweikämpfe nehmen muss, obwohl er auf der Sechserposition spielt. Ach, ich bin immer wieder begeistert von ihm. Und die Kombination mit Rodri ist dann schon etwas, was wir bei dieser WM selten sehen, so eine starke Doppel-Sechs, die dann auch sich nach vorne bewegen. Wir haben ja auch relativ früh dieses Foul von Olise an Rodri, weil er mit offenen Sohlen reingeht und eigentlich auch schon gelb ziehen muss.
Ja.
Da hat der Schiedsrichter Ivan Barton dann, weiß nicht, kein VAR-Einsatz. Heute ja auch leider bei Ivan Barton. Haben uns ja alle drauf gefreut. Das war der Schiedsrichter, der bei dem Spiel war. Was war das? Paraguay gegen Türkei, ne?
Türkei, ja, genau.
Ja, wo die Nummer 10, Amiron, der von Paraguay runtergeflogen ist und wir diesen legendären VAR-Einsatz hatten. Number 10, Paraguay, covering his mouth. Red Card.
Decision, Red Card.
Ja, und das hat
Ja.
sich ja seit Wochen schon mittlerweile auch in Deutschland angekommen, als virales Meme entwickelt. Fantastisch. Ja, aber Frankreich hat keinen Zugriff bekommen auf das Spiel, ne? Dadurch, dass das Mittelfeld der Spanier, Dani Olmo, die standen ja auch relativ dicht alle in der Zentrale zusammen und haben das Spiel zentral komplett kontrolliert. Es gab keine Weite. Frankreich hat dann ja irgendwann auch dann versucht, Dembélé in die Mitte zu ziehen, um da ein bisschen mehr 1 gegen 1 noch gehen zu können. Ulise hat das nicht so geschafft. Hat aber auch nicht geklappt. Ja, und dann haben wir, die erste Halbzeit geht relativ bald vorbei. Wir können ja kurz einmal noch zum 2:0 gehen, dass
Genau, da
wir
wollte ich
da
nämlich gerade
das.
auch noch sagen, als du gesprochen hast über die Kompaktheit und dass sie gar keinen Zugriff hatten. Das war ja eine exemplarische Szene, ne? Also der einfache Doppelpass, niemand geht die Wege mit und dann ist, glaube ich, Pedro Porro hat das Tor gemacht, ja? Ist
Genau.
dann frei durch und das ist ja ein simpler Doppelpass und das ist dann halt auch wieder der Unterschied gewesen. Heute bei Spanien sah alles so leicht aus, so wenig aufwendig, so mühelos, auch irgendwie gar nicht, so als hätten sie unfassbar viel Kraft investieren müssen. Ich kann mir zwar vorstellen, dass das mental wahrscheinlich einfach eine riesen Herausforderung ist, gegen so eine Offensive zu spielen und auch ständig wach zu sein und alle Räume zu bewachen, dass du gar keine Tiefe zulässt. Aber im Prinzip wirkten die Spanier über das ganze Spiel nicht wirklich herausgefordert, nicht wirklich ausgepumpt und ganz anders die Franzosen, denen du ja dann auch die Verzweiflung irgendwann angesehen hast. Also diese Szene, wo sie ja vielleicht nur auf das 1-2 hätten verkürzen können, also ist 0-2 ist in der 58. gefallen, da gab es ja noch, ich weiß nicht, rund um die 80. die Situation, als der Unai Simon aus dem Tor raus war und Doué dann die Möglichkeit gehabt hätte, vielleicht direkt aufs Tor zu schießen und dann einfach ja wirklich kläglich den Torwart beim Zurücklaufen anschießt. Ich glaube, das war so die letzte Szene, wo man noch so das Gefühl hatte, wenn sie jetzt ein Tor machen, dann haben sie vielleicht noch 10, 15 Minuten, in denen sie sich noch ein bisschen bewegen können, in denen noch ein bisschen was geht. Aber das war ja so kläglich vergeben, dass, glaube ich, da auch jeder auf dem Feld gemerkt hat, okay, heute ist einfach nicht unser Tag, da geht gar nichts.
Definitiv. Und du hattest kurz nach der Pause, ne, dann hat er ja Rabiot rausgenommen, Koné reingebracht und also Deschamps meine ich mit er. Da hat Spanien ein bisschen passiv agiert, so für 10, 12 Minuten bis zu dem Tor, haben sich auch ein bisschen nach hinten schieben lassen und man hat das Gefühl gehabt, okay, jetzt könnte sich da ein Spiel entwickeln für Frankreich. Nur kommt Doué dann für Barcola und Barcola hatte kurz vorher hat er auch einen ganz schlechten ersten Kontakt gehabt, einmal bei einer Chance. Da hat man schon gedacht, okay, jetzt versucht Deschamps noch mal etwas und die sind gerade, haben eigentlich Zugriff auf das Spiel. Und dann kommt der von dir beschriebene einfache Doppelpass, Dani Olmo, der sich in der Mitte richtig gut, quasi mit der Hacke, wie schon in der ersten Halbzeit einmal gegen Upamecano durchsetzt und den Ball dann so Pedro Porro in den Lauf spielt, dass der sich gegen Mangan dann sehr gut durchsetzen kann, ne, im 1:1. Aber der wird halt auch nicht verfolgt, der Porro. Also der spielt den Ball und kann einfach diese 10, 15 Meter in den Strafraum laufen oder in die Box, wie wir vielleicht sagen müssen.
Ja, ich glaube, es war sogar Kone, der den aus den Augen verloren hat, beziehungsweise dann den Weg gar nicht mitgegangen ist. Und weil du es gerade ansprichst, so Dani Olmo ist für mich auch einfach ein unfassbarer Spieler. Also irgendwie immer so ein bisschen unterschätzt. Nie so richtig Stammspieler, hat man so das Gefühl, weder im Verein noch in der Nationalmannschaft. Aber was der drauf hat, was der für Bewegungen hat, was der für Ideen hat und so. Also, weiß nicht, immer wenn ich den sehe, bin ich auch echt angetan von dem.
Ja, ich bin nicht angetan von seiner Haarfarbe. Ansonsten gehe ich da voll mit. Der hat, also, und die standen ja wirklich nochmal, ne, die standen im Mittelfeld relativ eng beisammen, wenn man sich dann so diese Heatmap, die Bewegungsmappe der Spieler anguckt, ne, und nicht die des Balles oder der dann ja heute auch nicht gegen ein Kabel geflogen ist, wie beim England-Spiel. Also die Heatmap der Spieler sich anschaut, da stehen Olmo, Rodri und Fabian Ruiz relativ eng beisammen. Oyarzabal steht da auch relativ genau auf diesem Punkt auch.
Ja.
So, dass du vier Spieler eigentlich auf dem Knubbel hast, die von da dann die Flügel bedienen. Und dadurch hast du natürlich eine große Variabilität im Spiel. Und nochmal, wie dann aus dieser Position Fabian Ruiz das Spiel eigentlich diktiert die ganze Zeit, ist schon erstaunlich. Ne? Du hast dann diesen Zweikämpfer Rodri neben ihm. Ruiz geht halt nie rein. Also für mich der unterschätzteste Spieler noch vor Olmo, über den du ja gerade reden wolltest.
Ach nö, ich wollte einfach nur mal einwerfen.
Ja, du sitzt ja die ganze Zeit immer hier nur über Dani Olmos Frisur und ich weiß nicht.
Ja, aber blonde Haare scheinen die Leute ja zu beflügeln. Guck dir Tour de France an, Tadej Pogacar.
Ja, auf jeden Fall. Also, das darf man nicht unterschätzen. Aber man hat wirklich gesehen, also es gibt ja auch so Off-Days. Ne? Und das hatte Frankreich auf jeden Fall.
Ja, ist halt dann irgendwie, also klar, Spanien hat, glaube ich, wirklich auch eine Leistung gebracht. Auch da sind wir wieder bei dem Wort unterschätzen. Also die haben es einfach wahnsinnig gut gemacht. Die haben Frankreich unfassbar schwer gemacht. Aber genau wie du sagst, es ist halt einfach so ein Spiel für die Franzosen gewesen. Man sagt ja, glaube ich, in jedem Turnier hast du eine Scheißleistung frei. Wenn die dann im Halbfinale kommt, dann ist es halt, dann reicht es halt nicht.
Ja, ärgerlich. Können wir jetzt auch nochmal vielleicht drauf eingehen, dass die Leistung vielleicht auch im Achtelfinale gekommen wäre, wenn Deutschland so mutig gewesen wäre, dieses Spiel anzunehmen.
Ja, absolut. Genau, jetzt haben wir einen Finalteilnehmer, der andere wird morgen Abend ausgespielt, 21 Uhr in Atlanta, England gegen Argentinien. Sicherlich ein Spiel, was ganz anders laufen wird als das heute. Wahrscheinlich einfach viel hitziger, viel emotionaler und auch von der ganzen Dynamik anders. Was erwartest du von dem Spiel und wer ist für dich der Favorit?
Für mich, weiß nicht, habe ich Kevin schon immer gesagt, für mich bleibt England der große Turnierfavorit, einfach einmal, weil ich es vor dem Turnier gesagt habe und weil ich aber auch viermal gesehen habe und ich habe Argentinien, habe ich zweimal spielen sehen, hat mich nicht so überzeugt, die Mentalität, die man ja abfüllen kann und verkaufen kann, laut Thomas Tuchel, ist ja tatsächlich vorhanden, oder Tuchel sicher eines alten Dortmunder Spruchs bedient. Ich glaube, der kommt ursprünglich von so einem baldigen neuen Bundestrainer, Jürgen Klopp. Ernsthaft, der wurde in Dortmund dann, ja, der wurde dann in Dortmund wohl weitergereicht bis zu Thomas Tuchel. Danach hatte der Verein auch keine Mentalität mehr. hat er auf jeden Fall dann auch seiner Mannschaft eingehaucht. Ist vernünftig gesteuert mit die Bellingham-Situation, die also ein bisschen falsch transportiert wurde. Wenn er das intern hat einfangen können, dass er da wirklich einfach nur unzufrieden mit der Leistung der Mannschaft war, aber nicht mit dem Kampfgeist der Mannschaft. Im Spiel gegen Norwegen gab es ja so ein kleines Interview-Eklat. Wird England durch die breitere individuelle Qualität des Kaders für mich der Favorit sein? Weil Argentinien hat sich so in den letzten Spielen, auch wenn sie sich losgelöst haben vom Torschützen Messi, Trotz alledem fokussiert sich ja sehr viel weiterhin auf Messi, der dann eben über Standards die Tore vorbereitet. Und dann steht McAllister in der Mitte und macht dann Kopfballtor. Ich sehe England vorn. Wie siehst du das denn?
Ja, also ich bin ja auch tatsächlich jemand, der durchaus eine Sympathie für den englischen Fußball hat und deswegen da vielleicht auch nicht ganz unvoreingenommen bin. Also ich drücke auch den Engländern den Daumen, sehe die auch leicht in der Favoritenrolle. Ich sehe noch einen anderen Punkt, den du jetzt vielleicht noch nicht angesprochen hast, dass die Engländer im Turnier vielleicht auch einfach schon andere Widerstände ausräumen mussten. Also das Spiel, glaube ich, was du ja selber auch gesehen hast im Aztekenstadion in Mexiko. Ich glaube, das ist schon sowas, was dir auch ein unfassbares Selbstvertrauen gibt, dass du so ein Spiel gewinnst. Dann gegen die tatsächlich auch wirklich gut spielenden Norweger, also jetzt vielleicht in dem Spiel nicht, aber in dem ganzen Turnier gut spielende Norweger, sehr viel Wucht ausgehalten, sehr viel Widerstände überwunden, auch dann die rote Karte Kwanza, was war das, 30 Minuten in Unterzahl gegen Mexiko.
Das waren 50 Minuten, das war eine komplette Halbzeit. Also die haben in der,
50,
glaube
ja.
53. die oder 54. gab es die rote Karte, aber dann gab es ja diese 12-minütige Nachspielzeit.
Ja, stimmt.
Insofern kann man da von einer Halbzeit sprechen schon. Ja, also wie du das sagst, die haben viele Widerstände überwunden, aber auch schon gegen Kongo.
Ja.
Haben sie auch 1-0 zurückgelegen und auch da sind sie relativ ruhig geblieben. Und sind immer wieder mit neuen Herausforderungen konfrontiert worden, haben die bislang sehr, sehr souverän gemeistert. Bisschen Glück gehabt, auch schon in der Gruppenphase im Spiel gegen Ghana, wo es einmal eigentlich eine Elfmetersituation war gegen sie. Dann auch eine mögliche rote Karte, das ansonsten bei diesem Turnier ja auch so zwischen, wie sagt man, Welt- und Kreisklasse spielenden Torhüter Jordan Pickford, der da herausstürmt aus dem Strafraum und weiß nicht, gibt es einen Freistoß für ihn, nachdem ein Spieler von Ghana foult, hätte auch anders ausgehen können.
Aber was ein unfassbarer Typ. Also ich habe ihn 2024 bei der EM in Gelsenkirchen, glaube ich, zweimal gesehen. Das ist ja ein ADHS-Männchen vor dem Herrn. Also der turnt und kaspert der da rum, der kommentiert jede Szene. Also was für ein unfassbarer Typ. Also vielleicht nicht der begnadetste Torwart, aber als Typ für so eine Mannschaft wahrscheinlich auch unverzichtbar.
Ja, man fällt dann manchmal wie eine Bahnschranke, wie wir sagen. Hat ja bei einigen Treffern nicht so gut ausgesehen. Das ist ja auch die große Schwäche eigentlich weiterhin der Engländer. Da sind sie auch ein bisschen nochmal entlassen worden vom Schiedsrichter im Spiel gegen Norwegen. Die hohen Bälle rein. Da haben sie ja auch nach dem Eckstoß kassiert, haben dann einmal noch was dann zurückgenommen wurde, haben dann einmal noch ein Ball an die Latte bekommen, auch ein hoher Ball in den Strafraum. Ich glaube, relativ spät, 76. Also, und hat natürlich Argentinien jetzt gezeigt, dass sie in den Standardsituationen gefährlich sein können. Darüber droht England Gefahr. Mexiko war da nicht so kreativ, die haben den Ball immer nur reingepölt und es hat dann nicht
Ja.
funktioniert. Da war Pickford dann halt da. Ist natürlich, also ich sage jetzt hier, England ist Favorit. Machen wir uns nichts vor, das kann auch in die andere Richtung komplett so laufen. Klassisches 50-50-Spiel.
Da lehnt
Und
sie weit aus dem Fenster.
ja, das Stadion wird, glaube ich, weiß sein, aber ein bisschen rot dabei und ein bisschen blau. Die Argentinier mit ihren Messi-Trikots dürften 50, 60% der Zuschauer stellen. Die Engländer bestimmt auch 30%, die sind ja alle heiß. Fliegen seit Tagen aus UK ein, waren ja auch schon in Miami und in Mexiko relativ gut vertreten. Gerade in Miami hatten sie halt auch dann das komplette Stadion eigentlich für sich, waren ja nur ein paar Norweger, so zwei Blöcke. Das spielt in Atlanta auch eine Rolle. Das Stadion ist sehr, sehr dicht, sehr, sehr emotional, sehr laut. Aber auch da hat natürlich England in Mexiko auch schon gespielt. Ne? Also auch wenn ein Stadion gegen sie sein sollte, werden sie damit zurechtkommen.
Naja, und sie werden ja, wie du sagst, sie werden ja trotzdem eine stabile Fanbase haben. Also es wird ja kein 90, 10, 80, 20 Spiel gegen England. Also wenn, dann wird es ja
Nee.
eine
Nee, das ist
kleine Mehrheit.
kleine Überzahl. Und
Ja.
machen wir uns auch nichts vor. Ne? Liam Gallagher hat gesagt, wenn die das Spiel gewinnen und ins Finale einziehen, wird Oasis Wonderwall im Stadion singen. Da muss Gianni ja sagen. Noch eine Band mehr.
Aber ey, ohne Scheiß, was für unfassbare Momente. Also kriege ich jedes Mal Gänsehaut, wenn ich diese Videos sehe, und du hast es ja live im Stadion gesehen, wenn diese Fankurve singt, wenn diese Spieler da ergriffen stehen und so. Also für mich schon einer mit der größten Momente dieser WM, dieses Wonderwall Happening.
Total, das ist auch, und ich frage mich dann immer, welches Lied könnte denn eine deutsche Nationalmannschaft gemeinsam mit dem Fans singen, was so eine Verbindung schafft, was so eine international popkulturelle oder kulturelle Bedeutung hat. Und dann stellt sich dann Noel Gallagher ja auch hin und sagt, das ist ein Lied, das gehört den Menschen, das gehört nicht uns, die dürfen alles damit machen. Tuchel, der das von Anfang an unterstützt, der Harry Kane, der im Laufe des Turniers ja durch andere Sachen auch noch aufgefallen ist, sagt ja da, das ist der größte Moment seiner Karriere gewesen, als sie das zum ersten Mal nach dem Kroatien-Spiel gesungen haben.
Ja.
Und das ist natürlich auch eine Sache, die eine Mannschaft zusammenschweißt. Ne? Du hast auf einmal, du hast ein gemeinsames Ziel, du hast einen Trainer, der dich nervt, aber auch anspornt. Du hast irgendwie ein eigenes Lied, du hast also etwas, was du ja mit dem Land dann auch verbindest, was mitten in der Nacht dann aufsteht, die Spiele guckt und dann sagt Jude Bellingham noch, ach, die sollen weiter saufen. Ist doch egal, wenn die dann nachts um, weiß nicht, 5 Uhr gegen Mexiko gewonnen haben am frühen Montag. Das sind ja alles so kleine Faktoren, wo man merkt, es funktioniert gerade auch bei denen. Und anders als es bei Southgate der Fall war, hast du natürlich trotzdem, du hast diese Störmanöver der Presse. Es ist halt in England noch viel schlimmer als in Deutschland, dass da immer ein bisschen Aufregung gesucht wird. Trotz alledem hast du das Gefühl, da vereinen sich alle eigentlich hinter diesem Ziel in der Mannschaft, ne, Presse mal ausgenommen, und lassen sich auch nicht vom Weg abbringen. Also du hast wirklich ein Gemeinschaftsgefühl in diesem Team. Also siehst du auch, dass Jordan Henderson hier noch mit seinen Fußballschuhen trotz seines gebrochenen Handgelenks, operierten
Ja.
Handgelenks im Gips mit Fußballschuhen an der Seitenlinie steht, so als könnte er sich vielleicht doch noch mal einwechseln lassen, wenn es wirklich, wirklich knapp wird.
Ja, absolut. Also es macht einfach Bock, denen zuzugucken. Auch dieses Video hast du ja wahrscheinlich auch gesehen, als John Stones da diese Schulterverletzung vortäuscht
Ja.
und wie Tuchel da reagiert und so. Das ist ja alles nicht geschauspielert, das ist ja irgendwie authentisch und so erlebt man diese Mannschaft gerade. Und du hast es ja vor Ort erlebt, wie ja nur aus der Distanz. Ich bin da auch irgendwie echt schwer angetan, wie die das alles wuppen und auch diese Szene mit diesem Interview mit Bellingham. Am Ende des Tages war es ja auch eher wirklich eine mediale Falle, die ihm dargestellt worden ist. Der hat ja nur einen Ausschnitt aus dem ganzen Tuchel gesagt bekommen, aus dem ganzen Tuchel-Interview gesagt bekommen. Also diese ganze Mentalitätsgeschichte, das Lob, was Tuchel an Bellingham ausgesprochen hat, wurde ja gar nicht thematisiert. Es ging ja nur darum, dass offensichtlich ja die Leistung ihm nicht gefallen hat. Und das ist natürlich dann irgendwie auch echt schwierig, ne? Also dann so einen Ausschnitt zu wählen und dann einen Spieler, der auch aufgeladen ist von so einem Spiel, mit sowas zu konfrontieren, war jetzt auch keine feine englische Art.
Nee, aber das kannst du ja trotz alledem auch nochmal einfangen.
Genau, haben sie auch, glaube ich,
Eben,
gut hingekriegt.
ja, insofern muss man sich keine Sorgen machen. Ja, und Argentinien hat das ganze Turnier über zwar auch mit Widerständen zu kämpfen gehabt, das waren aber vielleicht andere Widerstände. Ne? Also
Ja.
gerade in der K.O.-Phase, Kap Verde, den absoluten Überaußenseiter dieses Turniers, besiegst du dann durch ein, am Ende ja sogar ein Eigentor in der, weiß nicht, 111. Minute oder wann immer das gefallen ist. Und stehst ja eigentlich noch kurz davor, dann noch das 3-3 zu kassieren. Und nur weil dein Torhüter den Ball dann doch noch aus dem Winkel kratzt in den Freistoß, in der, weiß nicht, also knapp vor Ende
Ja,
der
absolut. Ja.
Verlängerung. Naja, gegen Ägypten haben wir alle gesehen, dass es so ein bisschen zweifelhaft auch war. Und dann auch gegen die Schweiz. Gegen eine Mannschaft, die, von der ich eigentlich dachte, das wäre ein leichtes Opfer für Argentinien, dadurch, dass sie sehr defensiv stehen. Da hat Argentinien ja nach dem 1-0 eigentlich nichts mehr gemacht.
Ja,
Ja, und dann
absolut.
hast du diesen McAllister-Kopfball und du hast den Alvarez-Sonntagsschuss tief in der Verlängerung. Und dazwischen, klar, als sie dann gegen 10 Mann gespielt haben und gemerkt haben, sie müssten jetzt vielleicht in die Verlängerung gehen, ist das schon noch ein bisschen Druck drauf gewesen, aber also es wirkte grundsätzlich jetzt nicht so, dass sie die Mannschaft sind, die alle zu fürchten haben müssen jetzt, die noch da sind im Turnier.
Nee, also wenn Argentinien ins Finale kommen sollte, sind sie sicherlich nicht der Favorit. Also dafür spielen die Spanier das, glaube ich, zu souverän zu eiskalt. Und haben ja auch schon eine nicht ganz so starke Leistung in der Vorrunde gehabt, die Spanier. War das
Das ist auch Kap
0-0 gegen
Verde
Kap
übrigens.
Verde, ne?
Ja,
Genau.
würde natürlich dann eigentlich Kap Verde auch zur Mannschaft der WM machen, wenn das Finale Spanien-Argentinien sein sollte, weil beide Mannschaften, ja, nicht
Gestrauchelt sind.
niedergerungen, aber zumindest
Ja.
ganz gut mitgespielt für so einen kleinen Inselstaat.
Ja, total. Also, das müsste man dann wahrscheinlich nochmal deutlich mehr würdigen. Also, dass sie da die Spanier ja wirklich zur Verzweiflung getrieben haben und Argentinien ja, um nochmal den Superlativ zu bedienen, wahrscheinlich kurz davor waren, eine der größten Blamagen der WM-Geschichte zu kassieren, was wahrscheinlich gar kein Superlativ ist, sondern einfach Fakt gewesen wäre. Ich glaube, wenn
Ja,
der amtierende Weltmeister gegen Kap Verde rausfliegt, dann.
also es wäre für mich wäre es die größte Sensation in der WM-Geschichte gewesen.
Ja,
Und
wahrscheinlich
da lasse
schon.
ich euch jetzt nicht mit diskutieren. Also da hatten auch auf der Pressetribüne haben dann die Argentinien-Fans haben da noch Gegenargumente rausgesucht und irgendwelche Spiele in den Raum geworfen, die alle schon vergessen hatten. Relativ klar. Aber ist ja nicht passiert. Deswegen, ich sage trotzdem England, Spanien im Finale, dann haben wir die Wiederholung des 24er EM-Finals.
Aber
Nachdem.
spielt um Platz 3 halt auch unnötig wie nur was, oder?
Ja, braucht kein Mensch. Aber das Finale wäre dann ja schon ganz spannend, ne? Nachdem Frankreich dann zweimal in Folge im Halbfinale an Spanien, dreimal in Folge jetzt EM, Nations League und jetzt WM an Spanien gescheitert ist. Schauen, ob England dann die Rache für 24 gelingen kann. Falls es soweit ist. Das wissen wir noch nicht. Morgen dann um 21 Uhr, das Spiel heute war ja in Atlanta, in Dallas. Morgen dann 21 Uhr deutscher Zeit, 15 Uhr Ortszeit in Atlanta. Eines der, wie ich vorhin schon mal andeutete, schöneren Stadien bei der WM, weil es mitten in der Stadt liegt und wenn man dann drin ist, tatsächlich das Gefühl hat, man ist voll in einem Fußballstadion. Und das Fanfest auch direkt nebenan ist, das ist alles sehr nett. Die Polizei trotzdem, weil es ja auch eine historische Komponente hat, der Falklandkrieg 1982, ist in Argentinien noch nicht vergessen. Die Engländer spielen auch gerne mit der Erinnerung und haben ja dann auch noch das Spiel 1986, was sie so noch nicht vergessen haben, obwohl sie danach ja schon mal bei der WM auch gespielt haben gegen Argentinien 1986, die Hand Gottes, Diego Maradona mit dem Handtor und dann einem der schönsten Tore der Geschichte im Viertelfinale mit einem Sololauf über das gesamte Feld oder halbe Feld. Ja, so wie Daniel Simmes, vielleicht kennst du ihn, Kevin kannte ihn nicht, den Sololauf von Daniel Simmes.
Nee, muss ich leider aufpassen.
Ihr seid wirklich.
Was war das? SC Wacker Overkastrop oder?
Borussia Dortmund. Als Borussia Dortmund noch keine Mentalität hatte. Das war kurz vor dem Super-GAU, dem Relegationsspiel.
Daniel Simmes?
Daniel Simmes.
Hab ich nie gehört.
Guck's dir an, Tor des Jahres, jüngster Torschütze des Tor des Jahres, ab 1985 war das. Sololauf übers ganze Feld. Besser als
Dessen
Messi und
Karriere ist
Maradona.
danach aber auch wahrscheinlich, also es war auch sein Karrierehöhepunkt, richtig?
Ja, dann krankheitsbedingt die Karriere relativ schnell runtergegangen.
Okay.
Hatte Herzprobleme und konnte dann nicht mehr so richtig nicht zugreifen. Die Komponente 1986 spielt da noch mit rein. Ne? Gab dann 2002 natürlich dann nochmal ein Spiel, das England gegen Argentinien gewonnen hat bei der WM. Damals, glaube ich, nach einer Schwalbe eines Engländers gab es einen Elfmeter. Aber natürlich bei dieser WM, habe ich glaube zum siebten Mal natürlich gesagt, weil das so unnatürlich ist, dass England bei dieser WM eigentlich alles aufräumen könnte, was denen so in den letzten 40, 50 Jahren, 60 Jahren seit dem letzten Titel so passiert ist. Nämlich mit Südamerika wieder klarkommen, in Mexiko gewinnen, jetzt vielleicht Argentinien schlagen und dann aber gegen Europa spielen. Soweit ist es noch nicht.
Ja, aber sie wären auch irgendwie einfach mal dran. Wenn man sich anguckt, was sie die letzten Turniere zumindest im Ergebnis erreicht haben, dann ist es eine Mannschaft, die einfach an der Reihe ist, das Ding zu holen. Also auch wenn es wirklich Beamtenfußball war, den sie da teilweise unter Southgate gespielt haben. Und gerade auch vor 2 Jahren waren sie ja einer der unverdientesten Finalisten die es je gab, wieder ein Superlativ. Aber ja, also sie wären einfach mal dran und es wäre ihnen auch einfach zu gönnen. Und wir haben auch schon kurz über Tuchel gesprochen, vielleicht noch irgendwie ein paar abschließende Sätze zu ihm. Du hast ja auch ein sehr schönes Porträt bei ihm geschrieben. Das ist ja auch einfach bemerkenswert, wie er sich da gerade verhält, wie er dieses ganze England-Ding in sich aufgesaugt hat, wie er irgendwie auch sagt, Hymne singt er frühestens im Finale mit, glaube ich, war sein Zitat, weil er es dann erst verdient hat. Wie er dieses Spiel mit den Medien einfach auch ganz großartig versteht, natürlich irgendwie auch ein bisschen vorgeprägt durch seine Zeit beim FC Chelsea, hat er ja schon kennengelernt, was da für eine Wucht auf einen einprasseln kann, wenn man beim großen Verein zwischen Erfolg und Misserfolg steht, was er beide Seiten auch kennengelernt hat. Genau, aber vielleicht kannst du auch noch ein bisschen was zu ihm sagen, wie du ihn erlebst. Also hat er keinen leichten Stand gehabt in Deutschland, aber irgendwie habe ich auch das Gefühl, dass er nicht nur in England gerade sich sehr viel Lorbeeren verdient, sondern dass es auch viele Leute in Deutschland gibt, die so ein bisschen so eine unausgesprochene Second Chance für ihn gewährt haben, die er einfach auch gerade nutzt.
Ja, da gab es auch viele mehr Tuchelwagen-Texte in den vergangenen Tagen, die natürlich dann eins und allein mit dem sportlichen Erfolg zusammenhängen, bezog sich da auf den DFB. Was ich ganz interessant fand, ist so ein bisschen der Vergleich zwischen der ersten Pressekonferenz, die ich gesehen habe. Das war die Pressekonferenz vor Englands erstem Spiel gegen Kroatien in Dallas. Da saß er da gemeinsam mit Harry Kane auf der Pressetribüne und eigentlich wollte keiner mit ihm reden. Die wollten alle mit Harry reden. Und Tuchel saß da relativ entspannt, ist dann manchmal als Professor Tuchel angesprochen worden von den Südamerikanern, die da so saßen, die immer Professor sagen. Musste aber eigentlich nicht viel beantworten, hat dann irgendwie gesagt, er will die WM so spielen, weil er bei 2017 bei Borussia Dortmund gesehen hat, wie toll das ist, wenn man einen Pokal durch die Gegend trägt und wie die Leute über die Straße laufen und dass es alles ganz, ganz wunderbar sei. Da war er sehr zurückhaltend, trotz alledem bin ich dann rausgegangen und das, was ich dann am Ende im Porträt genutzt habe, das Wort Aura, ist tatsächlich dann von einigen englischen Journalisten nach dieser PK gefallen. Die sagten dann alle, oh, der hat aber eine Aura, der Typ, jetzt müsste nur noch der Fußball stimmen bei ihm, dann wäre das schon ganz gut. Da hast du so ein bisschen Engländer gehabt, die sich für ihn interessiert haben. Jetzt hast du dann vor dem Spiel gegen Norwegen die Pressekonferenz. 50% der Fragen waren trotz der sehr guten WM von Harry Kane diesmal dann an Thomas Tuchel. Den Rest der Zeit dann aber auch wieder vollkommen entrückt da saß und mit seinen Augen das Publikum scannte und manchmal schelmisch lachte, wo man dachte, wieso lachst du denn jetzt? Und der lebt ja trotz alledem, ist er ja immer noch der Mad Professor. Der lebt ja in seiner eigenen Welt. Nur, ich glaube, im Englischen kommt das besser an. Und dass er ein guter Trainer ist, das steht vermutlich nicht außer Frage. Weil er hat viel mit seiner Persönlichkeit auch am Spielfeldrand ja zerstört, wenn er dabei beim FC Bayern dann stand und sich einfach immer den Rechtsverteidiger gekrallt hat oder wer da gerade auf seiner Seite stand und den einfach zur Sau machte. Das passiert in der Form jetzt auch nicht mehr. Muss etwas gelernt haben, hat Fehler erkannt bei sich und ist ja wirklich dann auch in das Nationaltrainergeschäft gegangen, um sich ein bisschen zu erholen, ne, um zu lernen im Job und ein bisschen Fußball zu sehen wieder und neue Sachen zu entwickeln. Und das hat er vermutlich auch sein Man-Management mit Jude Bellingham, den er sehr gereizt hat, der aber offenbar das auch brauchte. Um nach so einer Saison wie bei Real Madrid, die sehr durchschnittlich war, wo so ein bisschen sein Ego herausstach. Jetzt ist er ein richtiger Teamplayer. Trotzdem hat er 6 Tore gemacht. Im Erfolg immer einfach zu sagen, aber anders können wir es jetzt auch nicht definieren, eine Trainerleistung.
Nee, und offenbar hast du ja auch, also wie du sagst, so Tuchel hat offenbar erkannt, dass er halt bei seinen Stationen vorher auch Fehler gemacht hat. Ich meine, haben sich ja auch viele Fehler wiederholt. Er ist ja nun mal auch ein Alpha-Tier und ist ja bei Borussia Dortmund, bei PSG, offensichtlich hat er auch bei Chelsea immer in diesem Alpha-Tier-Clash irgendwie unterlegen gewesen. Hat jetzt natürlich irgendwie als Nationaltrainer auch ein bisschen eine andere Macht, muss ich nicht bei der Kaderzusammenstellung mit Uli Hoeneß oder Leandro damals bei PSG rumschlagen. Hat er so ein bisschen sein eigenes Ding, was er machen kann, das kommt ihm vielleicht auch entgegen. Und hat es offensichtlich auch ein bisschen geschafft, diese Anpassung vorzunehmen, Was bei Julian Nagelsmann ja auch ein Thema ist, worüber wir auch oft geredet haben, dass ihn halt diese Fehler der Vergangenheit immer wieder eingeholt haben. Ja, das scheint Tuchel ja zumindest Stand jetzt gut hinzubekommen, das nicht zu machen und da einfach eine andere Seite zu offenbaren. Ich finde ja auch diese, haben wir gerade schon mal angesprochen, dieses Video mit dieser Stones-Verletzung, mit dieser vermeintlichen Stones-Verletzung, wie er dann da auch ein bisschen unbeholfen tanzt, aber es drückt ja auch einfach so eine Leichtigkeit aus und so eine Freude. Und ich glaube, Tuchel hat es damals zu seiner Bayern-Zeit gesagt, dass die Kabine irgendwie das Heiligste ist, was der Fußball zu bieten hat und dass es irgendwie unfassbar wichtig ist, diese Kabine hinter sich zu haben. Und damit steht und fällt irgendwie alles. Wenn man diese Bilder sieht, dann hat man den Eindruck, dass er genau das geschafft hat. Also er hat die Kabine halt voll hinter sich, er hat dieses Team offensichtlich voll hinter sich. Alle sind auf diesem Weg voll geeicht. Und auch da nochmal, ne, wenn es dann Kritik an seinem Fußball gibt und so, weiß ich nicht, die letzten großen Titelträger waren nicht immer die, die den schönsten oder spektakulärsten Fußball gespielt haben, sondern die, die den effektivsten Fußball gespielt haben, die in den entscheidenden Momenten wussten, was sie zu tun haben, die Widerstände überwunden haben. Die, ich meine, es ist ja auch so, England hat ja auch schon gute Leistung abgerufen bei diesem Turnier. Es ist ja nicht so, dass die bislang nur Grütze gespielt haben. Aber sie haben in jedem Spiel einfach die richtige, den richtigen Schlüssel gefunden. Ja. Und wenn es dann mal ein Mentalitätssieg ist und keiner des sportlichen Glanzes, dann hast du halt die nächste Runde erreicht. Siehe Frankreich heute. Die haben heute weder geglänzt noch mit Mentalität überzeugt. Damit sind sie weg vom Fenster. Und England ist noch drin.
Das war NTV Sport, der England-Podcast.
Muss
Morgen
auch mal
dann,
gesagt werden.
ja, morgen besprechen wir dann mal, wie England ausgeschieden ist und werden mit Sicherheit gute Ausreden finden, warum Argentinien, ich habe schon eine, aber da reden wir dann morgen drüber, warum Argentinien plötzlich im Finale steht. Tobias, vielen Dank.
Danke dir. Möchtest du noch einen
Und
kleinen Cliffhanger zu deiner These machen? Geht es um die FIFA und Gianni Infantino?
dazu sage ich überhaupt nichts mehr. Sonst gibt es wieder Fanpost.
Ja, dann vielen Dank fürs Zuhören. Wir wünschen einen guten Morgen, einen guten Mittag, einen guten Nachmittag, wann auch immer ihr, Sie diesen Podcast hören und freuen uns auf die nächste Ausgabe. Vielen Dank, Stefan. Da wir den Podcast heute Abend um 23:51 Uhr aufzeichnen, sage ich jetzt gute Nacht.
Guten Morgen, Deutschland.